Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich einen jeden Einzelnen ganz herzlich begrüßen, auch zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich, dass Gott uns wieder die Möglichkeit geschenkt hat, in sein Haus auch zu kommen und aus dem Wort Gottes wieder auch zu lernen. Als wir vor 2 Wochen gemeinsam mit einigen Geschwistern aus Hamm die Ausstellung zu Pergamon auch besuchen durften, so ist mir dort persönlich ein Bild irgendwie so hängen geblieben, und zwar dieser große Altar des Zeus. Die Nachmachung dieses Altars ist ja in dem Pergamon-Museum in Berlin sogar ja ausgestellt. Und das hat mich irgendwie sehr beeindruckt. Zum einen diese Dimensionen. Es sind ja Abmessungen von fast 36 Meter auf 33 Meter. Sieht ja fast wie eine Tempelanlage aus. Die Treppe zum Altar hin 20 Meter lang. Also riesengroße Dimensionen. Und dann einfach davor zu sehen, wie viele Menschen eben die Opfertiere geschlachtet haben, sie zubereitet haben und wie dann das Opferfleisch auch nach oben getragen wurde und tatsächlich diesem Zeus auch geopfert wurde. Und dieses Bild, das hat mich irgendwie bewegt, darüber nachzudenken. Für uns als Bibelleser ist es so ganz, wie soll ich sagen, geläufig, ja, dass wir wissen, ja, im Alten Testament hat das Volk Israel Tiere geopfert, und es hat ja nicht nur das Volk Israel geopfert, ja, sondern auch die Heidenvölker um Israel herum, die haben genauso ihren Göttern auch Tiere geopfert. Und das ist mir nochmal so deutlich hier auch an diesem Bild auch geworden. Und gleichzeitig hat sich die Frage gestellt, in unserer Kultur oder allgemein merken wir doch davon heutzutage sehr wenig. Fast gar nichts, können wir sagen. Und daraus resultiert wieder die Frage, ja, wenn es früher so etwas gab, also wir kommen gleich noch darauf, wie Gott das Wort das Ganze beschreibt. Es beschreibt es als Götzendienst. Gibt es heutzutage keinen Götzendienst? Und so möchte ich mit der Hilfe des Herrn über das Thema sprechen, moderner Götzendienst. Und wir wollen zuerst in das Einleitungswort auch reingehen, 2. Mose 20. Hier werden uns ja die 10 Gebote auch gegeben und wollen zuerst mal so die Verse auch durchgehen. Und da heißt es so, 2. Mose 20 von Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten ausgeführt hat und so weiter. Wenn wir die ganze Verse nehmen, die 10 Gebote, so können wir eine Zweiteilung machen, dass sich zuerst Gott sich selber vorstellt, jetzt in diesem Vers, und dann kommen Verse, wo uns die Liebe zu Gott gezeigt wird, und dann in den anderen Geboten auch die Liebe auch zu den Nächsten, das heißt zu den Menschen um uns herum. Aber zuerst stellt sich Gott persönlich den Menschen vor, jetzt speziell auch dem Volk Israel, und er sagt so: Ich bin der Herr, dein Gott. Es gibt nicht viele Götter, sondern es gibt einen lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wisst ihr, Gott stellt sich hier den Israeliten vor, können wir sagen, nachdem das Volk ihn persönlicher erlebt hat. Ja? Wie Gott wirklich mit der mächtigen Hand das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, wie er die 10 Plagen zuerst in Ägypten auch geschickt hat und wie er sie jetzt bis zum Berg Sinai geleitet hat. Und jetzt stellt sich Gott vor und sagt nochmal, ich bin dieser Gott, ja, der sich auf diese mächtige Art und Weise auch an dir bezeugt hat. Ich bin dieser Gott. Und dann lesen wir in dem 3. Vers, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die Ägypter, sie hatten damals sehr viele Götter gehabt. Und darum war das dem Volk Israel auch geläufig, ja, dass man mehrere Götter eben kannte unter dem Volk. Aber jetzt stellt sich Gott so vor, zum einen sich persönlich in den Mittelpunkt und gibt dann dieses erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir auch haben. Das heißt, die Ägypter, sie hatten Götter gehabt. Ich denke, dass uns jetzt so einige Bilder vielleicht durch den Kopf auch gehen. Vielfach sind die Bilder ja aus der Fantasie auch der Menschen entstanden, dass sie versucht haben, irgendein Menschenbild mit einem Tierbild zu vereinen, das sie dann angebetet haben. Manche haben die Sonne, den Mond, die Sterne angebetet. Es war sehr, sehr vielfältig gewesen. Aber auf jeden Fall war es so gewesen, dass man etwas Sichtbares hatte, etwas Sichtbares, und vor dem man tatsächlich ja hingekniet hat, was man angebetet hat. Und jetzt sagt Gott dieses Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und die Frage ist, weil wir jetzt hier ja über den Götzendienst sprechen wollen, was bedeutet eigentlich Götzendienst? Oder warum gibt Gott dieses Gebot, dass eben keine anderen Götter angebetet werden auch sollen? Und wisst ihr, die Sünde besteht eben auch darin, dass eben das Geschöpf Gottes, wir Menschen, etwas anderes dann verehren als den eigentlichen Schöpfer. Sprich, die Ehre, die Gott zusteht, die geben wir nicht Gott, sondern wir geben es eben ja anderen, auch Göttern. Und so können wir sagen, was sind eigentlich Götter gewesen? Was könnten Götter heutzutage sein? Was könnte Götzendienst heutzutage sein? Ich möchte jetzt schon eine Definition auch geben. Es können Menschen sein, es können Gegenstände sein, es kann aber auch die Einstellung unseres Herzens eben sein, das uns verleitet, etwas mehr zu achten als den lebendigen Gott. Und dann aus dem heraus auch, ja, unsere Hoffnung eben nicht auf den lebendigen Gott zu setzen, sondern auf etwas auch anderes. Und wisst ihr, was noch interessant ist, wenn wir so die Bibel lesen, dass die Propheten den Götzendienst oder die Anbetung der Götter verglichen haben mit Hurerei, mit Unzucht. Und dieses Bild, es ist ja sehr interessant. Ja? Gott hat ja den Ehebund geschaffen, den Mann, die Frau, dass sie zusammen eine Ehe bilden sollen. Und das ist vor Gottes Augen auch rein. Aber in dem Moment, wo ein Partner sich aus der Ehe rauslöst, und die Ehe, sie kann noch bestehen, ja, aber er wird untreu und er vereinigt sich mit einer anderen Person, Da sagen wir, das ist Unzucht, ja, das ist Hurerei. Und jetzt gebrauchen die Propheten, gebraucht Gott dieses Bild, um uns den Götzendienst so richtig vor Augen zu stellen. Welcher Schmerz geht eigentlich durch das Herz des Partners, der treu ist und der das ja mitbekommt, der es mit ansehen muss, dass der andere Partner ihm untreu geworden ist. Und dieses Bild wird jetzt auf Gott angewendet. Das heißt, wenn wir etwas anderes verehren, etwas anderes anbeten, wenn wir auf etwas anderes unsere Hoffnung setzen als auf den lebendigen Gott, dann empfindet Gott genau diese Gefühle, dass er von uns Menschen betrogen wurde, dass wir ihn nicht achten und dass wir sozusagen dieses heilige Band der Ehe mit den Füßen auch treten. Und darum, meine Lieben, werden wir wahrscheinlich auch hier diesen Ausdruck auch besser verstehen, wenn es hier heißt in dem 5. Vers, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich bin der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Eine andere Übersetzung sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und wenn wir dieses Bild jetzt vor uns haben, eben das, ja, wie ein Mensch eben Unzucht betreibt, Hurerei betreibt, dann werden wir wahrscheinlich auch diesen Ausdruck jetzt hier auch besser verstehen. Das heißt, Gott eifert um sein Geschöpf und er möchte, dass die Anbetung, die Verehrung auch ihm allein auch zukommt. 5. Mose 32 wird uns im 39. Vers so gesagt, seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Eine sehr interessante Doppelbetonung, ja, dass wir hier haben, seht nun, dass ich, und dann kommt ein Komma, ich allein es bin, ja, der angebetet, der verehrt auch werden soll. Interessant ist auch hier schon mal dieser Hinweis, auch in dem Gebot, dass wir keine Götter anbeten sollen neben, ja, neben dem Gottesdienst sollen wir keine anderen Götter auch anbeten. Und das ist wirklich in dem 3. Vers, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Sehr interessant. Wir kommen später noch darauf zu sprechen, was es tatsächlich bedeutet. Dass Menschen einerseits Gott dienen wollen, aber doch einen anderen Abgott noch anbeten. Und trotzdem Gott dienen wollen und Götzendienst auch betreiben. Nun wollen wir überhaupt jetzt mal reingehen in die Schrift, uns zu schauen, was sind eigentlich die Folgen, wenn Menschen eben andere Götter auch anbeten. In 1. Korinther 10, Verse 6 und 7, da geht Apostel Paulus auf den Vergleich auch ein. Man müsste auch etwas um des Zusammenhangs mehr auch lesen. Aber er greift das Volk Israel auf und nimmt sie jetzt sozusagen als Bild, um hier eine wichtige Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Und er sagt so, 1. Korinther 10, ab dem 6. Vers, das ist aber geschehen uns zum Vorbild, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Das heißt, das Volk Israel. Und jetzt heißt es, so werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, da wird jetzt Bezug genommen auf 2. Mose 32, Vers 6, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Und dann Vers 11, dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben und zur Warnung. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Wir können so zusammenfassen, Gott hat ja das Volk durch die 10 Gebote, das Volk Israel, gewarnt. Und doch im Nachhinein muss Apostel Paulus schreiben hier, so werdet nicht Götzendiener, wie einige von dem Volk Israel es wurden. Und darum kommt er ja zu dieser wichtigen Ermahnung, darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Das heißt, da ist eine gewisse Gefahr für uns. Und wenn wir mit solchen Dingen konfrontiert werden, dann sollen wir einfach fliehen. 1. Johannes 5, Vers 21. 1. Johannes 5, Vers 21. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Wem gilt dieses Wort, meine Lieben? Kinder? Wer wird hier angesprochen? Sind es Menschen, wie wir sagen würden, die ferne von Gott sind, die von Gott nichts wissen wollen? Hier werden Kinder Gottes, ja, direkt angesprochen. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und dann wird uns auch sehr deutlich in Offenbarung jetzt das Ende auch der Götzendiener beschrieben, Offenbarung 21, Vers 8. Offenbarung 21, Vers 8. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer, und jetzt kommt's, und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. In dem nächsten Kapitel, Offenbarung 22, Vers 15, heißt es, draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Also wir können zusammenfassen zum einen, dass das Thema des Götzendienstes, wenn es sozusagen ja noch in den letzten Kapiteln auch der Bibel steht, dass es nicht nur ein Phänomen ist, wie wir vielleicht eingrenzen würden, vielleicht des Alten Testamentes, ja, oder dass es früher von Bedeutung war, sondern es ist durch die ganze Bibel hinweg ein Thema und dass wir festhalten wollen, diejenigen, die eben andere Götter anbeten, die Götzendienst betreiben, dass sie nicht in das Reich Gottes reinkommen und dass sie auch eben, hier wird es so beschrieben, dass sie in den Pfuhl geworfen werden. Und das ist uns als Bibelleser auch sehr klar und deutlich. Das ist die Hölle. Das heißt, diese Menschen, Götzendiener, werden nicht in den Himmel kommen, sondern ihr Teil wird mit Satan auch in der Hölle sein. Und nun, meine Lieben, wird uns, glaube ich, die Brisanz oder die Bedeutung dessen noch mal deutlicher. Und jetzt ist die Frage, ich glaube, mit dem Götzendienst, wie wir es im Alten Testament doch beschrieben haben, hat, glaube ich, keiner von uns, glaube ich, ein Problem. Dass wir irgendwelche Skulpturen haben, ja, dass wir irgendwelche Bilder vor uns haben, Statuen, wo wir niederfallen und anbeten. Das ist in unserem Kulturkreis eigentlich nicht so zu finden. Aber die große Frage ist, gibt es vielleicht Götzen, die eben nicht sichtbar, sondern unsichtbar sind? Und darauf wollen wir heute besonders auch eingehen. Und zwar wollen wir jetzt in das Alte Testament, in 1. Samuel 15, die Verse 19 bis 23 lesen. 1. Samuel 15 von Vers 19. Hier haben wir die Begebenheit, dass Saul den Auftrag bekommen hat, die Amalekiter auszurotten. Und er geht tatsächlich auch hin, aber er führt den Auftrag nicht ganz aus. Und da heißt es so, 1. Samuel 15, von Vers 19, warum hast du nicht gehorcht der Stimme des Herrn, sondern hast dich zum Raub gewandt und übel gehandelt vor den Augen des Herrn? Saul antwortete Samuel, habe ich doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin hingezogen des Wegs, den mich der Herr sandte, und habe Agag, der Amalekiter König, gebracht und die Amalekiter verbannt. Aber das Volk hat vom Raub genommen, Schafe und Rinder, das Beste unter den Verbannten, dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr Lust habe am Opfer und Brandopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer und Aufmerken besser denn das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist eine Zaubereisünde und Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht König seist. Glaube ich als Bibelleser auch eine sehr bekannte Stelle. Saul führt den Auftrag aus und der Auftrag lautete, die Amalekiter komplett zu verbannen. Menschen und auch das ganze Vieh. Und Saul hat sich doch von dem Volk überreden lassen, dass er gesagt hat, ja, von dem Vieh können wir doch etwas übrig lassen. Und sehr interessant ist dann noch so hingedreht, ja, man kann es ja sogar Gott opfern. Und Samuel, er sagt sehr klar und deutlich, ja, dieses Wort, denn Ungehorsam ist eine Zaubereisünde und Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Und hier, meine Lieben, kommen wir so zu dem ersten Bild, das ich uns heute weitergeben möchte. Wir haben hier nicht einen Götzen, wie wir es im Alten Testament haben, ja? Irgendein Bild, sondern es ist eine Herzenshandlung. Wir entscheiden uns für etwas oder gegen etwas. Entweder sind wir gehorsam oder wir sind ungehorsam. Entweder wir widerstreben oder wir befolgen die Gebote Gottes. Und dieser Gedanke, dass Widerstreben Götzendienst ist, eine andere Übersetzung, die Bruns-Übersetzung sagt, Eigensinn für Widerstreben. Ja? Eigensinn, das ist Götzendienst. Und was ist Eigensinn, meine Lieben? Das ist das eigene Ich im Herzen. Ja? Und darum, das ist wirklich ein Bild, das uns sehr deutlich, ja, den Götzendienst jetzt beschreibt. Und ich glaube, dass dieses Bild ja, für alle Zeiten gilt, auch für unsere Zeit besonders. Und wisst ihr, hier wiederum so dieser Gedanke, man möchte Gott schon dienen. Und ich beziehe das mehr so, ich sage mal, auf unsere Kreise. Also es sind nicht Menschen, die von Gott überhaupt nichts wissen wollen, sondern man möchte Gott schon dienen, aber man hat so seine Vorstellung, man hat so seinen eigenen Sinn. Man hat eben das eigene Ich, das schlussendlich triumphiert bei gewissen auch Entscheidungen. Aber schlussendlich, der Herr Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Und dieses Wort wird im Allgemeinen so angewandt, wenn wir den Heilsplan Gottes sehen, dann haben wir zum einen, was uns auch die Bibel sehr klar und deutlich beschreibt, da ist einmal Gott, der sich um die Seele aller Menschen bemüht, und da ist der Widersacher, ja, Satan selber. Und wir tun diese Schriftstelle auslegen und sagen, ja, wir können nicht Gott dienen und dem Satan. Und das ist auch völlig richtig. Ja? Aber hier ist jetzt mehr dieser Gedanke, wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht Gott dienen, aber wir können auch nicht unserem Ich dienen. Ja, das ist schlussendlich der Herr, der bestimmt und sagt, ja, ich sehe das nicht so, wie Gott es sieht. Ich habe so meine eigenen Gedanken und schlussendlich handle ich, ja, nach meiner Fasson, wie man so sagt, wie ich das Ganze verstehe. Das ist eben jetzt dieser Herr. Und schlussendlich müssen wir uns entscheiden, entweder wir dienen Gott oder wir dienen unserem eigenen Ich. Und wisst ihr, dieser Gedanke, das ist mir noch so in letzter Zeit so deutlich geworden, wenn wir allgemein in die Gesellschaft auch reinschauen. Und ich möchte jetzt diesen Vergleich nochmal auch bringen. Das wurde an diesem Samstag, ja, als der Bruder über Pergamon auch gesprochen hat, sehr deutlich gezeigt. Die Menschen hatten im Allgemeinen eine gewisse, wie soll ich sagen, eine allgemeine Gottesfurcht, ja? Dass ihnen bewusst war, es gibt einen Gott. Nur hat jeder ja so seine Vorstellung von dem Gott gehabt. Und die Menschen, sie haben eben Götter angebetet, sie haben ihnen Opfer gebracht. Warum? Weil sie wollten diese Götter besänftigen, ja? Dass dieser Gott eben nicht böse ist auf mich, dass er mir persönlich gnädig ist. Man hat die Götter angebetet, wenn man sich auf Reise begeben hat, wenn man vielleicht vor schwierigen Situationen stand. Man hat Götter angebetet, dass die Ernte gut werden soll, dass wir eben dann nicht hungern sollen. Das heißt, im Allgemeinen war es so, dass man eine Gottesfurcht hatte, dass man Götter irgendwie angebetet hat, wirklich mit dieser Herzensstellung, ich möchte den Gott irgendwie besänftigen. Haben wir so einen Gedanken in unserer Gesellschaft? Ich kenne den nicht. Wir haben Gott nicht auf die Seite geschoben, wir haben ihn, kann man sagen, fast komplett aus unserem Leben ausgeklammert. Aber meine Lieben, dieses Vakuum oder dieser Platz, er bleibt ja nicht leer. Ja? Und die Frage ist, was rückt jetzt an diesen Platz? Es gibt sogar einen sehr wissenschaftlichen Begriff dafür und der heißt Humanismus. Humanismus sagt, dass eben der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht Gott. Und meine Lieben, wenn wir uns hineindenken in die Gesellschaft, wie alles abläuft, dann kommen wir genau zu dem Gedanken. Das ganze Leben dreht sich um wen? Es dreht sich um mich. Das ganze Leben dreht sich um den Menschen. Es geht nicht um Gott, nicht um andere Götter. Das ganze Leben dreht sich um den Menschen. Man verehrt sich selber, man feiert sich selber. Kennt ihr solche? Ja, man feiert sich, das eigene Wissen, das eigene Können, was man alles geleistet hat, die eigene Fähigkeit feiert man. Und man verehrt nicht nur sich, sondern man verehrt auch andere Menschen. Immer noch Humanismus, ja? Der Mensch steht im Mittelpunkt. Man verehrt andere Menschen. Wo finden wir solche Begebenheiten? Wir haben das im Sport ganz, ganz ausgeprägt, ja, ganz, ganz ausgeprägt. Und darum habe ich damals schon gesagt, das Thema zum Beispiel Früher sind die Leute eben in den Tempel gegangen. Das war gesellschaftlich angebracht, ja, um eben einem Gott zu opfern. Heute gehen die Menschen eben in Fußballstadien zum Beispiel oder andere Sportarten. Es ist gerade egal, ja. Und sie verehren dort eben ihren Gott, den Fußballgott, die Menschen eben, ja. Wir können andere Bilder nehmen, wo Menschen zu gewissen Konzerten gehen. Ja? Sie verehren eben dort diese Menschen. So können wir einiges auch hier anführen. Schlussendlich können wir sagen, es dreht sich alles um den Menschen. Es dreht sich alles um das eigene Ich. Gott an sich brauchen wir nicht mehr. Und wisst ihr, wir sind in unserer Gesellschaft sehr selbstbewusst, dass wir sagen, allgemein so wird es auch belehrt, du musst eigentlich nur wollen, ja? Dann wirst du das erreichen auch. Dann heißt es, ja klar, wenn ich etwas will, dann kriege ich das, dann schaffe ich das auch. Und darum, wenn ich es etwas geschafft habe, dann gibt es natürlich auch einen Grund zu feiern. Ich habe es eben geschafft. Dass Gott überhaupt das Leben gibt, dass Gott die Gesundheit gibt, dass Gott die Möglichkeit überhaupt gibt, zur Schule zu gehen, dass wir als unsere Generation, ich sage mal, auf dem Wissen der Generationen davor jetzt aufbauen, ja? Das wird alles als völlig selbstverständlich hingenommen. Und man feiert sich persönlich. Und das ist dieser Götzendienst, meine Lieben, den wir heutzutage betreiben. Lass uns den Gedanken einfach mitnehmen, der ist so vielfältig. Man könnte hier auf viele Aspekte des Lebens, des praktischen Lebens eingehen und uns jetzt wiederum fragen, inwiefern bin ich persönlich davon betroffen? Ein anderer Gedanke ist mehr materieller Art. Und zwar wollen wir jetzt in Kolosser 3 auch reingehen, Vers 5 lesen. Kolosser 3, Vers 5. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde, und jetzt kommt's, und die Habsucht, und jetzt wird's erklärt, die Götzendienst ist. Epheser 5, Vers 3, da beschreibt das Apostel Paulus noch einmal, Epheser 5, Vers 3, von Unzucht aber und jeder Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört, auch nicht von schändlichem Tun und von närrischen oder losen Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, und jetzt wird es nochmal erklärt, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Also jetzt wird uns Habsucht im Neuen Testament, ja nicht im Alten Testament, im Neuen Testament sehr klar als Götzendienst auch beschrieben. Was bedeutet eigentlich Habsucht? Das ist der Götze, können wir sagen, des Materialismus. Wenn wir an unseren Besitz, an unser Auto, an unser Haus, an all das, was wir besitzen dürfen, das sage ich so wirklich bewusst, wenn wir daran gebunden sind. Vielleicht an irgendwelche Grundstücke, dass wir vielleicht auch an dem Urlaub hängen und das unser sozusagen Gott wird. Oder wenn das Geld verdienen eben zum Hauptziel unseres Lebens wird, wenn wir unser Herz auch daran hängen. Und wisst ihr, es hat nicht nur Apostel Paulus geschrieben, sondern der Herr Jesus hat in Lukas 12, Vers 15 uns Folgendes mitgegeben. Lukas 12, Vers 15, und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, das ist ja Habsucht, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Keiner von uns lebt eigentlich davon, dass wir viele Güter haben. Und wisst ihr, einerseits, ja, wir sind ja im Leben, mit beiden Beinen im Leben, und es ist ja völlig normal für uns, dass wir gewissen Besitz auch haben. Völlig normal. Und auf der anderen Seite wird uns die andere Seite jetzt beschrieben, wir leben nicht davon. Und ich denke, jetzt wenn wir besonders auch an den Heimgang auch der Schwester denken, sie hat alles hier lassen müssen, auch wenn sie einiges besessen hat, zusammen mit ihrer Familie. Ja? Aber sie muss sozusagen mit leeren Taschen gehen. Und dieses sozusagen Urteil oder dieses Schicksal, wenn ich so darf, das ist ja jedem von uns auch beschieden. Meine Lieben, vielleicht wollen wir noch einmal uns jetzt zusammenfassen. Warum ist es eigentlich jetzt so wichtig für Gott? Warum ist es so wichtig, dass er uns hier ermahnt, dass wir eben nicht diesen Götzen dienen auch sollen? Gott hat uns doch geschaffen. Er hat nicht nur den Körper uns gegeben, sondern auch eine lebendige Seele. Und diese Seele, die er uns gegeben hat, sie wird sich ja einmal vor Gott verantworten für das, wie wir hier auf Erden doch gelebt auch haben. Und nun, meine Lieben, wenn wir eben auch was das Materielle anbelangt, unsere Hoffnung sozusagen auf die irdischen Dinge setzen, was bedeutet es? Dass wir wiederum Gott nicht vertrauen. Meine Lieben, und jetzt aus meinem persönlichen, wie soll ich sagen, Nachdenken, meiner persönlichen Erfahrung, sind diese Grenzen nicht so ganz eindeutig. Ja? Insofern, ja, Besitz ist doch völlig normal. Aber wo wird es für mich wirklich zu dieser Falle, zu diesem Götzendienst? Und wir wachsen ja in dieser Gesellschaft auf. Für uns ist irgendwie das Denken auch völlig vertraut, ja, dass man sich eben Besitz auch anschaffen kann. Wenn eine junge Familie überlegt, ja, soll ich in die Miete gehen oder soll ich vielleicht doch eine Wohnung oder vielleicht soll ich ein Grundstück kaufen und dann vielleicht ein Haus bauen. Das sind ja völlig normale Überlegungen. Die Frage ist aber nur, auf was setzen wir schlussendlich unsere Hoffnung? Lasst uns wirklich das so im Hinterkopf auch behalten. Wenn ich wirklich mit dem Aspekt alles durchplane, durchdenke in meinem Leben, dass ich sage, okay, jetzt werde ich hier noch investieren und hier in Besitz, dass ich immer auf der sicheren Seite bin. Versteht ihr den Gedanken? Ja? Ich tue mir selber die Sicherheit schaffen. Und dann brauche ich eben Gott nicht. Man kann sich mit, ich sage mal, allen möglichen Versicherungen absichern. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber die Frage ist einfach, auch hier unsere Gedanken. Man tut sich immer absichern. Man braucht Gott eigentlich nicht. Wenn man heutzutage sagt, ja, für die Rente wird es den Jüngeren nicht reichen, also man braucht auch eine Rentenversicherung. Das muss jeder selber beurteilen. Aber auch hier ist wiederum hier so die Frage, ja, wenn ich jetzt viel Geld eben da investiere, so dann habe ich, wenn ich mal in die Rente gehe, dann bin ich versorgt. Und einerseits ist der Gedanke nicht verkehrt, ich will es nochmal sagen. Einerseits nicht, ja. Aber auf der anderen Seite wenn ich mich nur auf meine Verdienste, auf meine finanziellen Möglichkeiten verlasse, dann ist das eben auch Götzendienst. Warum ist es so? Wir wollen jetzt in 1. Timotheus 6 reingehen und hier ab Vers 17 lesen. Da steht das Gebot für die Reichen. 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen in dieser Welt gebiete, nicht hochmütig zu sein und ihre Hoffnung nicht auf ungewissen Reichtum, sondern auf den lebendigen Gott zu setzen, der uns alles reichlich zum Genuss gibt, sondern Gutes zu tun, reich zu werden an guten Werken, freigebig und großzügig zu sein, um sich selbst Schätze zu sammeln als eine gute Grundlage für die Zukunft, damit sie das ewige Leben erlangen. Ich glaube, dass diese Verse sehr klar und deutlich die Gedanken Gottes auf diesen Punkt bringen. Reichtum an sich ist bei Gott nicht verwerflich. Die Frage ist, wie gehen wir tatsächlich damit um? Und hier beschreibt Apostel Paulus, dass eben die, wo reich sind, die sollen ihre Hoffnung nicht auf ihren Reichtum, sondern auf den lebendigen Gott setzen. Sie sollen Gutes tun, ja, mit ihrem Reichtum. Sie sollen reich werden an guten Werken. Das heißt, derjenige, der eben arm ist im Natürlichen, er kann ja nicht so viel auch vielleicht anderen helfen. Aber diejenigen, die eben im Wohlstand leben, die haben viel mehr Möglichkeiten. Und darum hier auch die Ermahnung, reich zu werden, ja, an den guten Werken. Nicht einmal, zweimal, sondern wirklich mehrmals, vielmals reich werden. Unzählige Mal es zu machen. Und dann wird nochmal sehr interessant unterschieden, freigebig zu sein und auch großzügig. Wo ist hier der Unterschied? Freigebig oder auch großzügig? Freigebig bedeutet ja, dass ich gerne etwas gebe. Aber ich kann einmal gern geben. Ja? Und ich kann etwas geben. Ich kann freigebig sein, aber immer etwas geben. So knausrig sein, können wir so sagen. Ja? Und großzügig bedeutet, wirklich von ganzem Herzen zu geben. Also freigebig zu sein, das heißt nicht nur einmal das zu machen, sondern vielmals und dann auch noch großzügig. Und wisst ihr, erst da zeigt sich das wirklich, ob unser Herz daran hängt oder nicht hängt. An dem Besitz und an all dem, was wir auch haben. Ich sage mal so, eine wirksame Waffe, können wir so sagen, gegen die Versuchung, auch der Habsucht, gibt die Bibel uns in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles auch zufallen. Und meine Lieben, das ist wirklich ein Gehen im Glauben. Ja? Das ist ein Gehen im Glauben. Trachtet zuerst, ich muss zuerst nach dem Reich Gottes trachten, den anderen Menschen Gutes zu tun, und dann wird Gott mich auch in dem Natürlichen auch so weit versorgen. Und meine Lieben, ich möchte jetzt noch ganz kurz auf die Gefahren allgemein auch eingehen. Wir leben ja in unserem Land, in einer Gesellschaft, und Menschen verhalten sich ja ebenso. Sie dienen ihrem eigenen Ich, sie verehren andere Menschen, sie sammeln sich Besitz, sie sind habsüchtig. Wir sehen all das und das beeinflusst uns doch, oder? Glaube ich schon. Und genau hier, meine ich, müssen wir als Christen, als Kinder Gottes auch den Unterschied doch bilden. Und hier möchte ich nochmal das Volk Israel erwähnen. Warum hat Apostel Paulus gesagt, sie wurden doch gewarnt, ja, dass sie nicht Götzendiener werden sollen Und er beschreibt es so, und sie wurden Götzendiener. Sprich, Menschen aus dem Volk Gottes, das Volk Israel, haben alle Warnungen gehabt und sind doch zu Götzendienern auch geworden. Und darum sollten wir vorsichtig sein. Wir haben eben den Einfluss. Ja? Interessant ist auch der Gedanke, Gott und den Götzen anbeten, was er uns ja in 2. Mose 20, Vers 3 beschrieben hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das ist wirklich auch eine Gefahr für uns, dass wir sagen können, ja, Gott dienen wollen wir, aber das andere wollen wir auch nicht lassen. Versteht ihr den Gedanken? Ja? Und schlussendlich sagt Gott, du bist ein Götzendiener mit all den Folgen, die nachher eintreten. Das Interessante ist ja, dass es wirklich beim Volk Israel so Tatsache war. Es wird auch in 2. Könige 17, eigentlich müssen wir hier das ganze Kapitel lesen, da wird uns beschrieben, wie das Volk Israel ja schon lange in dem Sinne immer gegen Gott gesündigt hat. Und Gott hat beschlossen, sie auch in Gefangenschaft auch zu bringen, nach Assyrien, und dann vergeht eine gewisse Zeit, sie vermischen sich zum Teil dort unter den Völkern, und dann sagt der assyrische König sozusagen, das Land Israel, es soll wieder auch bewohnt werden. Und ein Teil des Volkes zieht dorthin, sie leben dort, aber sie beten Gott nicht an, den lebendigen Gott. Und dann lesen wir, dass Gott Löwen geschickt hat, und Menschen bekommen natürlich Angst. Und der König ergibt ein neues Gebot und er sagt, ja, wir müssen lehren, das Volk, das dort wohnt, den Gott sozusagen des Landes. Und jetzt lesen wir 2. Könige 17 von Vers 28. Da kam einer von den Priestern, die sie von Samaria weggeführt hatten, und ließ sich in Bethel nieder und lehrte sie, wie sie den Herrn fürchten sollten. Aber jedes Volk machte sich seine eigenen Götter und stellte sie in die Höhenhäuser, welche die Samariter gemacht hatten. Jedes Volk in den Städten, in denen sie wohnten. Die Leute von Babel machten den Sukkot-Benot, und die Leute von Kut machten den Nergal, und die Leute von Hamat machten den Aschima. Und so wird uns weiter berichtet. Und Vers 32, doch verehrten sie auch den Herrn und machten aus dem ganzen Volk Leute zu hohen Priestern, die für sie in den Höhenhäusern opferten. So verehrten sie den Herrn und dienten auch ihren Göttern nach der Gewohnheit jedes Volkes, von dem sie hergebracht worden waren. Und bis zu diesem Tag machten sie es nach der früheren Weise. Sie fürchten den Herrn nicht. Sie handeln auch nicht nach ihren Satzungen und Ordnungen, noch nach dem Gesetz und Gebot, das der Herr den Kindern Jakobs geboten hat, dem er den Namen Israel gab. Ist auch interessant, oder? Dass jetzt diese Menschen einerseits Gott verehrten, anbeteten, ja, aber sie hingen trotzdem an ihren Götzen auch fest. Und wisst ihr, für mich ist hier so, gibt es eine Schlüsselaussage. Denn das heißt so, und bis zu diesem Tag machen sie es nach der früheren Weise, und jetzt kommt es, und sie fürchten Gott nicht. Für mich bedeutet das Folgendes: Menschen haben einen Schein eines gottseligen Wesens. Ja? Sie dienen Gott, aber sie wollen auch anderen Göttern dienen, und schlussendlich offenbart sich darin, dass Menschen keine Gottesfurcht haben. Meine Lieben, was heißt eigentlich Gottesfurcht? Gottesfurcht heißt, dass wir die Sünde hassen sollen und dass wir die Sünde meiden sollen. Das wird uns in Prediger 11 sehr, sehr klar und deutlich beschrieben. Das bedeutet Gottesfurcht. Die Sünde zu hassen und die Sünde auch zu meiden. Und wir stehen eben in dieser Gefahr, dass wir sagen, Gott dient ja, das ist gut so. Aber wir könnten doch auch vielleicht das eine und das andere auch mitnehmen. Und hier liegt eben diese Gefahr, dass wir nicht klar und deutlich gegen die Sünde, auch gegen diesen Götzendienst, ja, innerlich auch Stellung nehmen. Und darum, meine Lieben, wird es einfach darin münden, dass wir von Gott als Götzendiener angesehen werden. Was hat es, meine Lieben, für praktische, wenn wir den Gedanken zu Ende denken, für praktische Konsequenzen? Wir kommen mit Menschen zusammen, die sagen, ich glaube nicht an Gott. Und da sind die Grenzen für uns sehr klar. Der Mensch ist ungläubig. Dann kommen wir mit Menschen zusammen, die sagen, ich glaube an Gott. Und da sagen wir, preis dem Herrn, da ist jemand gläubig. Aber jetzt müsste schon bei uns klingen, an welchen Gott glaubst du eigentlich? Diese Frage müssen wir uns stellen, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, welchen Gott betest du tatsächlich an? Und dann kommen wir mit Menschen zusammen und fragen, ja, du glaubst an Gott, aber glaubst du an Jesus Christus? Dann sagen Menschen offen, an Jesus Christus glaube ich nicht. Oh, okay, dann sieht das ja ganz anders aus. Meine Lieben, das ist genau der Punkt, dass wir mit Menschen zusammenkommen, die sagen, ja, ich glaube an Christus. Ja, sie dienen Gott, sie glauben an Jesus Christus, aber sie haben parallel Götzendienst in ihrem Leben. Sie haben Habsucht, sie haben das eigene Ich, dem sie tatsächlich dienen. Und jetzt wird es, glaube ich, für uns nicht so ganz einfach, ja, zu unterscheiden. Wie gehen wir mit solchen Dingen um? Für mich persönlich ist die Konsequenz die, wenn Gott tatsächlich neues Leben gibt und jemand auch Fremdes, ja, sagt, er glaubt an Jesus Christus und er hat Heilsgewissheit, dann haben wir kein Recht, dem Menschen das irgendwie abzusprechen. Definitiv nicht, ja? Weil es ist eine persönliche Entscheidung, eine persönliche Erfahrung des Menschen. Auf der anderen Seite nur eine Behauptung, dass jemand sagt, ich bin ein Christ, ich glaube an Jesus Christus, bedeutet noch nicht viel. Sondern die Menschen müssen sich eben ja, im praktischen Leben bewähren. Wie lebt tatsächlich jeder von uns? Und das meine ich nicht, dass wir auf einmal misstrauisch sind gegen jeden, ja? Sondern mir liegt es auf dem Herzen, dass wir mit einer gesunden Vorsicht mit Menschen einfach auch umgehen, dass wir ihnen kein Heil absprechen, da wird Gott alleine auch das Urteil bilden. Aber wichtig ist, meine Lieben, dass wir persönlich Gott von ganzem Herzen nachfolgen, ihm alleine dienen. Ja? Und dass Menschen es in unserem praktischen Leben wirklich auch sehen, dass es ein Unterschied ist, dass wir dem lebendigen Gott dienen. Gott möge es einem jeden Einzelnen von uns gelingen lassen. Und ich möchte mit einem Vers des Apostel Paulus aus 1. Korinther 10, Vers 12 abschließen. Da heißt es so, darum, wer meint, dass er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wir tun diesen Vers natürlich, den kann man für viele in dem Sinne Situation beziehen. Aber dieser Vers, er steht im direkten Zusammenhang, in der direkten Ermahnung des Apostel Paulus mit dem Götzendienst. Und darum ist dieses Wort auch so wichtig für uns. Darum, wer meint, dass er stehe. Das heißt, wenn wir auch heute stehen, preis dem Herrn. Aber lasst uns eben vorsichtig sein. Es sind Gefahren da, wo wir unser Herz eben vielleicht so langsam von dem lebendigen Gott abwenden und unsere Hoffnung vielleicht parallel auf etwas anderes auch setzen. Gott möge uns gnädig sein. Amen.